Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Melanie und Mo von Wild Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt.
Heute wachsen wir über uns hinaus und blicken in die Wipfel. Wir wagen uns in die Welt der Bäume. Nachdem wir vergangene Woche die Heilpflanze des Jahres vorgestellt haben, widmen wir diese Folge dem Baum des Jahres nebst König. Willkommen, Nikolaus Fröhlich.
Genau, lieber Nikolaus, herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, dem Wildkräuter-Podcast. Und heute wachsen wir deutlich über uns hinaus.
Ja, hallo, danke überhaupt, dass ich da sein darf. Baumkönig, das fängt an mit dem Baum des Jahres. Es gibt da eine Stiftung, die heißt auch so Baum des Jahres Stiftung. Und die küren jedes Jahr einen Baum, der dann eine besondere Aufmerksamkeit einfach bekommt. Und weil ein Baum selber nicht für sich sprechen kann, gibt es da eben auch die Hoheit. Und bisher waren das immer Königinnen und jetzt auch zum ersten Mal ein König eben. Und ja, ich habe mich einfach beworben mit Lebenslauf und einem Foto und habe dann ein bisschen telefoniert und dann haben sie mich freudig genommen und seit November bin ich jetzt gekrönt worden, genau.
Und was beinhaltet das dann?
Also im Prinzip ist es einfach Öffentlichkeitsarbeit, reden mit Leuten, ein bisschen, theoretisch gibt es immer wieder Veranstaltungen, bei denen ich auftreten kann, sind natürlich im Prinzip alle ausgefallen bisher, außer die Krönung selber. Und vor allem Baumpflanzungen sind da sehr beliebt. Da geht man dann in Schulen oder an öffentlichen Orten, wo man halt Bäume pflanzen möchte. Da kann man mich dazu fragen, die Stiftung fragen, ob wir mitmachen wollen. Und normalerweise sind wir da gern dabei. Einfach eben auch für die Aufmerksamkeit für die Bäume.
Und wie kann ich mir das dann also vorstellen? Du hast dann ein volles Ornat an und stehst neben einem Eichensetzling und gräbst da irgendwie rum?
Oh, gut, dass du den Namen gleich sagst. Ja, natürlich, wir haben noch gar nicht gesagt, der diesjährige Baum des Jahres ist natürlich die Stechpalme. Ilex heißt sie, Aquifolium. Letztes Jahr war es die Robinie, auch ein schöner Baum, aber dieses Jahr die Stechpalme. Und zu meiner Kleidung, tatsächlich bin ich schön eingekleidet, wie das für die Majestäten gehört. Und ich habe einen Hut an, einen blauen Überwurf und einen Stock tatsächlich auch mit einer Kugel drauf. Und die ist dementsprechend vom Baum des Jahres.
Aber Index. Das wurde dann neu für dich angefordert, weil vorher es waren ja nur Frauen, oder?
Ja, also die Damen sind natürlich auch immer speziell eingekleidet worden. Da geht es dann natürlich ein bisschen darum, wie die Farben zum Gehölz passen oder zur Person selber. Und die Königinnen, die hatten immer einen hölzernen Hut auf und da haben sie gemeint, der wäre ein bisschen zu feminin für mich und deswegen, außerdem war er unbequem, habe ich mir sagen lassen. Und ich habe jetzt einen Stock bekommen, genau.
Und wie lange gibt es dieses Amt des Baumkönigs, der Baumkönigin schon? Und vielleicht sagst du vorab noch ein bisschen was zu der Stiftung?
Also die Stiftung ist gegründet worden 1989. Von Silvius Wodarz, der war ein Mensch aus dem Forst und der hat damals bemerkt, dass es im Prinzip zu wenig Öffentlichkeitsarbeit gibt für den Wald, für die Bäume. Und es gab damals auch noch gar nicht so viele Jahreswesen. Und da hat er sich gedacht, das brauchen wir. Und seitdem, seit 89 wird dann eben dieser Baum ausgerufen. Und ich glaube, 2-3 Jahre später kam dann auch schon die erste Königin dazu. Ich glaube, es ging ziemlich schnell, ja.
Ja, was natürlich auch gerade in dieser Zeit eine sehr schöne Idee war. Es gibt ja Nussknacker-Königinnen und Ähnliches. Also das war ja eine beliebte Idee, Frauen da so ein bisschen vorzuzeigen und ein hübsches Pressefoto zu machen. Das war genau die Zeit. Aber deswegen ist wahrscheinlich jetzt die Zeit, das auch mal umzudrehen und einen Mann an dieses Amt zu holen.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Es ging ein bisschen auch darum, natürlich das Image weg vom von der reinen Vorzeigeperson. Es ist natürlich, die Damen, die hatten auch alle, die waren fachlich top, die kamen alle aus der Forstwirtschaft oder aus Landschaftsbau auch, so wie ich, oder halt aus der Landschaftsarchitektur. Aber es ist natürlich so, rein vom Bild her war das schon immer im Vordergrund, jung und hübsch und so, und ich bin jetzt doch nicht so hübsch und nicht so jung. Naja, Photoshop, gell. Nee, also es geht halt jetzt darum, dass man das Ganze auch ein bisschen mehr aufs Fachliche betont und damit ja weg von dieser reinen Vorzeigefunktion geht.
Aber dann bleiben wir noch einen Moment bei deiner Biografie. Wir haben natürlich ein Bild im Internet bei uns bei www.wildweibweb.de, wo sich die geneigte Zuhörerin, Zuhörer ein Bild machen kann. Das wollen wir ganz unkommentiert stehen lassen. Aber wie, ja. Du sagst, du bist vom Fach.
Genau, also einerseits komme ich natürlich familiär bedingt aus der Landwirtschaft und wir haben auch ein bisschen Wald und da habe ich auch schon immer ein bisschen mitgeholfen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum agrartechnischen Assistenten. Das ist ein Laborberuf im landwirtschaftlichen Bereich, sehr chemielastig auch. Und dann habe ich mein Abitur nachgemacht in der biologielastigen Berufsoberschule und bin danach zum Studieren gegangen nach Weihenstephan bei München und habe da Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung studiert. Jetzt letztes Jahr meinen Bachelorabschluss gemacht und studiere jetzt Umweltschutz und Landschaftsplanung. Genau, das ist eine absolut spannende Sache, überhaupt die Landschaft einfach mal im größeren Kontext zu betrachten und nicht nur so sehr fokussiert, sehr, ich sage mal, laborartig. Da kam ich ja her und da jetzt eben in größeren Ausschnitten zum Schauen. Also ich bin jetzt nicht direkt aus dem Forst, aber auch immer mit einem Blick eben auf die Landnutzung und da ist der Forst auf jeden Fall dabei.
Ja, es ist einfach so eine spannende Kombi aus dieser Mikrobe. Also du bist ja sozusagen aus dem Mikrokosmos praktisch in den Makrokosmos gewechselt oder hast beide Seiten, was, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, weil viele Menschen sich, glaube ich, viel zu wenig die Komplexität von ökologischen Vorgängen vor Augen führen oder auch begreifen. Ne? Alleine eine Photosynthese ist ja ein chemisches Feuerwerk.
Ja, absolut. Das ist natürlich, man weiß immer nicht, wo man anfangen soll. Das ist sicher ein Problem. Und überhaupt, um einen Überblick zu bekommen, also man braucht ja immer eine Balance zwischen Überblick und Detailblick. Und das habe ich jetzt natürlich auch nicht vollendet. Aber ich versuche es. Und ja, was ich noch sagen wollte, genau im Studium, es geht natürlich bei uns nicht nur um die Landschaft als grüne Räume, Landschaft, Landwirtschaft und Forst. Es geht natürlich auch um Städte und da sind natürlich Bäume genauso wichtig und also außerordentlich wichtig sogar und dann auch noch spezieller, weil man noch mehr auf die Bedürfnisse vom Baum eingehen muss, weil der Lebensraum Stadt natürlich ein extremer ist und die Bäume da dann entsprechend, ich sag mal, begleitet, vorbereitet und so werden müssen.
Welcher Baum wärst du denn gern?
Eine wirklich schwierige Frage. Bäume sind so unglaublich vielfältig, da würde ich jetzt, mein erster Gedanke war, am besten ein Baum, der richtig alt wird, weil man möchte ja was erleben. Ist eine zu schwierige Frage tatsächlich. Auch die Frage vom Lieblingsbaum ist nicht beantwortbar, weil es ist ein bisschen, ich möchte nicht sagen, wie mit Kindern, habe ja keine Kinder, noch nicht. Und welches ist denn das Lieblingskind? Gell? Das ist natürlich auch eine Frage, die man nicht beantworten kann oder können sollte.
Nee, klar. Aber der Ilex war es vielleicht vom Anbeginn nicht unbedingt. Das ist ja eine Stechpalme, ein giftiger Gesell. Wie kommt der Ilex genau jetzt zu dieser Ehre und in deinen Fokus?
Ja, der Ilex ist eine ganz besondere Art. Also tatsächlich, er ist jetzt nicht mein Lieblingsbaum in dem Sinn, dass ich den vor Augen habe, wenn ich jetzt eine Pflanzplanung mache, also als Leitmotiv, sage ich mal. Aber der Ilex, der hat die Besonderheit schon mal, dass er immer grün ist. Und in unserer Pflanzenwelt in Deutschland ist es einfach eine richtige Seltenheit. Also ich meine, da gibt es dann noch den Buchs, der halbwegs heimisch ist, den Efeu als Liane tatsächlich, den man auch als, der auch ein Gehölz ist, die Mistel, dieses kleine Grüne, immergrüne in den Bäumen oben, auch eine fantastische Pflanze, auch immergrün. Und einen habe ich noch vergessen, glaube ich. Ich muss schnell auf eine Liste schauen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich glaube, wir hatten jetzt sogar alle, ja.
Ja.
Also die Immergrünen, will ich nur sagen, sind eine besondere Sache, weil die aus einer anderen Florenregion kommen, so sagt man. Also die brauchen es eigentlich immer ein bisschen wärmer und ein bisschen feuchter als unsere blattwerfenden Bäume. Und dadurch ist der Ilex auch ein Bote von klimatischer Veränderung und von Standortanpassung. Und insofern halte ich den für durchaus sehr geeignet als Baum, um über die Umwelt zu sprechen, über die Veränderung im Waldbau und im Klima.
Ja. Das kannst du gerne nochmal ausführen. Das heißt, wenn er feuchte Standorte liebt, wo kriegt er die in diesen trockenen Zeiten her?
Ja, also je weiter man Richtung Westen geht, desto ozeanischer wird das Klima, so sagt man. Also die Sommer sind feuchter und die Winter sind nicht so kalt. Das ist sehr gut für diese ganzen Laubgehölze, die ihre Blätter behalten über den Winter, weil die dann eben weniger Probleme haben mit Frost und mit Trockenheit. Und mit dem Klimawandel ist es jetzt so, dass der Ilex von Westen Richtung Osten wandert und von Norddeutschland nach Süddeutschland. Also momentan ist die Verbreitung eben sehr auf West- und Norddeutschland beschränkt und das verändert sich jetzt eben. Also tatsächlich gibt es auch in den Alpen Vorkommen oder am Alpenrand hier in Bayern und Baden-Württemberg. Und das liegt wiederum daran, dass durch die Schneedecke ein besseres Mikroklima herrscht und dann die Pflanzen eben nicht erfrieren. Die werden nicht so groß, aber sie können überleben und sich vermehren auch.
Und also ich habe gestern tatsächlich, als wäre es eine Botschaft gewesen, in meinem Gärtchen hier einen kleinen Trieb entdeckt. Also tatsächlich ein kleiner Ilex, der sieht sehr, sehr niedlich aus. Aber ist der denn, in welcher ökologischen Nische ist er angesiedelt? Also wem bringt er was?
Das ist immer eine ganz gefährliche Frage. Noch kurz zum Klima möchte ich vielleicht sagen, interessanterweise wächst der unter Bäumen vor allem, also im Buchenwald, eher weniger im Freistand, sondern eher im Buchenschatten. Und da hat er dann eben auch eben so ein milderes Klima und hat dann auch im Frühjahr und im Herbst noch richtig Photosynthesemöglichkeit. Und eben dieses im Unterholz befindliche, das ist auch die ökologische Nische, die der Ilex innehat und die er da sehr gut ausfüllt als Ort der Nahrung und des Brutplatz für Vögel und auch manche Insekten. Tatsächlich ist es auch so, dass diese immergrünen Pflanzen, also die haben derbere Blätter, die Blätter sind ledriger, weil sie ja 3 bis 5 Jahre halten müssen, je nach Art natürlich unterschiedlich. Und das sorgt dafür, dass die Pflanze mehr in die Abwehr investiert und dadurch sind sie weniger genießbar für viele Insekten. Also es gibt jetzt auch für den Ilex nur sehr wenige Spezialisten. Also es gibt eine Minierfliege und es gibt eine Blattlaus, die speziell auf den Ilex gehen. Also Rehe und Hirsche, sowas, die fressen auch mal ein Blatt, sind da aber gar nicht so scharf drauf.
Nee, das tut wahrscheinlich auch weh.
Ja.
Also er ist schon biestig, also wenn du ihn anfasst, das ist ja schon eine in Erinnerung bleibende Pflanze, die aber ja auch, das passt jetzt zu deinem Baumwunsch, ein bisschen sehr alt werden kann.
Ja, genau, also die Pflanze wächst natürlich langsam, ist stabil in ihrem Wuchs, also das Holz ist sehr stabil. Und ich glaube, 350 Jahre sowas kann ein Ilex schon alt werden. Es gibt ja immer, je nachdem, wo ein Baum natürlich steht, wie optimal der Boden ist, nicht zu viel Wasser, nicht zu wenig, Wurzelraum insgesamt muss natürlich vorhanden sein, dann werden die durchaus alt, ja.
Und ja, wir kennen ihn ja wirklich vor allem als Weihnachtsdeko und auch sehr hübsch gezeichnet, als lässt sich grafisch ja wunderbar darstellen, also ne, als niedliches Icon irgendwo. Das heißt, er wird da eher verniedlicht in der heutigen Zeit und zum bloßen Schmuck degradiert. Das heißt, da stehst du jetzt auch ein bisschen und ja, zeigst seine Facetten auf.
Ja, man kann natürlich, ich meine, es ist ja auch ein Kompliment für eine Pflanze, wenn sie so gern verwendet wird, denke ich. Und natürlich ist sie handwerklich gesehen, also sie ist jetzt ja geschützt nach der Bundesartenschutzverordnung, also ist schon seit den 30er Jahren geschützt und erfolgreich geschützt auch. Genau von gärtnerischer Kultur kann man dann natürlich bestellen oder halt Dekorationen ernten und auch Holz. Dieses Holz ist hart, haben wir schon gesagt. Und man kann es auch verwenden für verschiedene Werkzeuge, also zum Beispiel Hammerstiele oder ich habe auch gelesen, man kann oder hat früher Zahnräder draus gemacht, also ist schon sehr robust. Ist natürlich für Möbel und Architektur überhaupt nicht verwendbar, aber für kunsthandwerklich ist durchaus, ja.
Spannend. Ja, weil also die werden ja oft eher Strauch, also bei mir jetzt eher strauchartig und dass der jetzt so einen Stamm ausbildet.
Mal gucken. Ja, man muss eigentlich immer hinterher schneiden. Nee, es ist natürlich so, wenn ein, das zählt für alle Pflanzen, wenn sie im Bestand wachsen, also wenn relativ viele Pflanzen nebeneinander stehen oder dann eben auch unter Bäumen, dann wachsen die gerader hoch, weil sie mehr nach Licht, zum Licht hin wachsen. Und wenn jetzt natürlich so eine Pflanze frei steht, dann kann sie in alle Richtungen wachsen und hat da dann eine bessere Photosyntheseausbeute, weil sie natürlich weniger ins Wachstum investieren muss. Und dadurch hat man dann natürlich auch weniger interessantes Holz. Aber umso interessanter sind natürlich Exemplare, die wild wachsen, im Sinne von, ich sage mal, knorrig, wild, romantisch, ist natürlich auch fast spannender, als dann so ein gerades, so einen geraden Christbaum da zu haben.
Ja, das führt uns so ein bisschen in diese moderne Waldwirtschaftsform. Da kannst du gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen. Also ich glaube, die Zeit der Monokulturen und Plantagen ist hoffentlich vorbei. Aber wie löst jetzt die moderne Forstwirtschaft dieses Problem zwischen Ökologie und Ökonomie? Also
ja, wie gesagt, ich bin ja leider kein Forstwirt, aber ein bisschen Einblick so aus der landschaftlichen Sicht habe ich. Und ich habe durchaus auch Verständnis. Also man muss sagen, Deutschland ist ja ein sehr stark bevölkertes Land. Wir haben einfach, ich weiß gar nicht, ich glaube pro Quadratkilometer knapp 100 Leute. Wenn man überlegt, in der Mongolei oder in Kasachstan sind halt 2 Leute pro Quadratkilometer anzutreffen. Man hat einen Nutzungsdruck in allen Beziehungen und so hat man natürlich auch auf den Wald ein Bedürfnis für die Forstwirtschaft natürlich, aber auch die Nutzung als Freiraum und als Biotop. Teilweise möchte man natürlich ungestörte Biotope und Naturwälder. Und dieser Konflikt, der ist ein großer Teil, ich sage auch meiner Arbeit, den Konflikt zu lösen. Und Monokulturen sind da sicher eins der größten Probleme, weil da der Erholungswert dann in mancherlei Hinsicht sinkt und absolut auch der ökologische Wert natürlich. Und mit dem Waldumbau jetzt haben wir natürlich auch das Bedürfnis oder den Anspruch, dass wir ökologischer handeln und auch in der Freizeitnutzung mehr in die Richtung machen. Aber es ist natürlich immer ein Streitthema. Der Jäger, der Förster, der ist nicht begeistert, wenn man daran Hundebesitzer durch den Wald gehen und dann von den Wegen abgehen. Und ist natürlich alles eine schwierige Sache.
Ja, also ich finde das auch so spannend. Es gibt ja, ne, Peter Wohlleben mit seiner Welt, auf der einen Seite diesen Boom und diese pure Romantik, die ja Menschen ja auch in den Wald treibt. Der Deutsche hatte ja immer schon ein sehr mystisches Verhältnis zum Wald seit der Romantik. Dann aber auch eben diese Freizeitnutzung, die wirtschaftliche Nutzung und eben auch dieses pure Unverständnis. Ich glaube, die Komplexität von einem solchen Gefüge sind ja nur wenigen Eingeweihten. Also du mit deiner Irrsinn mit deiner Irrsinns-Hintergrundwissen überhaupt möglich zu erfassen. Also ich gucke einen Baum an, bin erstmal ja erstaunt und begeistert und so weiter, aber ich verstehe ja überhaupt nicht, wie er in diesem Gefüge funktioniert. Und ich glaube, das ist oft, weil es so komplex ist, so schwer zu vermitteln, oder?
Ja, auf jeden Fall. Jeder Mensch ist natürlich und so auch ich in seiner kleinen Welt und man hat seine Bedürfnisse und Ansprüche. Und hat dann, tut sich oft schwer, sich in andere hineinzuversetzen. Und das ist natürlich eine Sache, an der wir uns alle üben müssen, um dann auch zuzulassen und zum Akzeptieren, dass ein anderer natürlich auch ein Recht auf diese Dinge hat. Und es ist natürlich absolut schwer. Also, und ist ein Planer selber ist natürlich auch in seiner Welt. Und das jetzt zu bewerten, ob jetzt ein Wald mehr in Richtung Naturschutz oder Forst oder Freizeitgestaltung hinwachsen soll, ist richtig schwierig abzuwägen und ein langer Prozess, der auch immer Unwägbarkeiten unterworfen ist, wie jetzt eben Klimawandel, wo man dann auch sagen muss, geht es überhaupt jetzt an der Stelle mit Buchenwald? In einer Vorlesung erst letztens hat der Professor auch gemeint, man hat jetzt Schutzgebiete an Orten, die jetzt gut sind, aber man weiß ja nicht, wie sich die verändern und ob die dann nicht einfach 10 Kilometer am falschen Ort sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel Auenwälder denkt, die einfach dann schrumpfen oder sich verschieben, Verlandungszonen von Seen, da muss man einfach dann auch flexibel sein. Und die Flexibilität ist dann natürlich vor allem schwer, weil ein Baum, also jetzt speziell bei Bäumen, so ein alt werdendes Wesen ist. Und da dann zu sagen, ich pflanze jetzt hier diesen Baum und der hat diese Funktion, dann ist es richtig schwierig oder unwahrscheinlich, dass ich in 50 Jahren immer noch diese Funktion an diesem Ort brauche. Ja, also man muss da sehr in die Zukunft auch denken können.
Ja, ich glaube, das ist auch unser Problem, ne? Wie du sagst, einmal die Langwierigkeit, mit der sich gerade Wälder und Bäume entwickeln müssen, dann aber unser Wunsch nach einer sofortigen Veränderung, wie jetzt eben auch, eine Pandemie muss in 3 Wochen bekämpft werden können, sonst ist alles doof. Und Eigenwilligkeit der Natur, die ja auch Dinge produziert, die eben weder schön noch ungefährlich noch romantisch sind. Also das, finde ich, sind so kulturelle Faktoren, die da ja auch immer mit reinspielen.
Ja, das ist komplett, komplett richtig, ja. Das menschliche Bedürfnis, dass man da, ja, es ist ja auch so, man jetzt gerade hier im Süden ist natürlich, wir haben eine reich strukturierte Landschaft und man subventioniert ja auch sehr viel so, dass es so bleibt und dass es funktioniert. Jetzt aber in Industriegebieten oder gerade eben im Ruhrgebiet, da haben wir immer in der Landschaftsarchitektur tolle Beispiele, wo es einfach darum geht, dass man eben nicht diese Naturlandschaft hat, aber trotzdem auch ein Naturerlebnis hat und zum Beispiel Robinien. Die Robinie ist ja der letztjährige Baum des Jahres und ein toller Stadtbaum und teilweise richtig invasiv, muss man sagen. Das kann man durchaus auch negativ empfinden, je nach Ort, wo er halt wächst, wo die Robinie wächst. Aber dieses in Industriebrachen, da waltet die Natur, also keine Frage. Und das dann zu genießen zu können, das ist eine Sache von Kultur auch und die man sich, dass man erlernen kann. Und ich bin, wie ich mal Exkursion in Berlin gemacht habe, bin ich da im Gleisdreieck, heißt der Park. Und da geht's eigentlich auch drum, das ist ein, wie der Name schon sagt, ehemalige Gleisanlage gewesen. Und es ist einfach herrlich da zum Sehen, wie sich die Bäume da entwickeln, was da jetzt alles passiert und dass es eben jetzt naturschutzfachlichen Wert hat, den man gar nicht erwartet hätte. Und diese Spontanität, die in der Natur auftaucht, die muss man sich eigentlich auch als Mensch, als Erholungssuchender dann nehmen und so ja genießen können.
Wie befördert jetzt dein Amt oder die Stiftung Begegnungen eben zwischen Menschen und Bäumen? Bist du da auch bundesweit dann aktiv oder kannst du vielleicht noch ein bisschen mal was sagen, wie dein Jahr jetzt aussieht? Es gab ja keine grüne Woche, wo wahrscheinlich traditionell dein Jahresstart gewesen wäre.
Genau, also die Veranstaltungen sind natürlich sehr eingeschränkt. Ich habe verschiedene Kontakte mit Leuten von der Presse, mit Fernsehen jetzt, und wir hatten auch schon, waren im Gespräch mit einer Quizshow, das ist jetzt leider nicht zustande gekommen, aber naja, vielleicht ein andermal. Also es ist natürlich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe auch Kontakt mit verschiedenen Verbänden, mit der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, also die kümmern sich eben auf einer wissenschaftlichen Ebene um die Bäume Deutschlands, haben da auch ganz interessante Inhalte zu den Rekorden, die wir hier einfach haben. Und also, ich sage mal, größter Baum, je nach Sorte und verschiedene interessante Dinge. Und ich habe jetzt auch Kontakt zu dem Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft. Da geht es dann eben auch um die Kombination von Baum und Landwirtschaft, das meines Erachtens nach ein sehr großes Potenzial hat, vor allem in wenig gegliederten Landschaften. Also die Probleme haben mit Winderosion. Jetzt in Franken ist das ein Problem und in der norddeutschen Tiefebene, wo einfach der Boden so sandig ist und trocken, dass der Wind den Boden entfernt und den Boden noch weiter austrocknet. Und eben mit diesen Leuten vom Fach habe ich Kontakt und versuche es dann auch in die Öffentlichkeitsarbeit einzubauen und den Menschen so zu vermitteln. Also ich versuche mich als Sprachrohr nicht nur für den Baum selber, sondern auch für die ganze Branche.
Genau, also es gibt dann halt übers Jahr hinweg, gut, das kann man jetzt noch nicht, gerade in der Jahresstart, also es wurde durchaus berichtet, oder?
Also theoretisch fängt ja mein Jahr im November an. Da ist die Ausrufung von der Hoheit und vom Jahresbaum, wobei der Jahresbaum ja dann erst zum kalendarischen Jahreswechsel kommt. Theoretisch, wie du schon gesagt hast, die Grüne Woche ist der größte Termin, aber es hat jetzt tatsächlich nicht wirklich was gegeben. Also ich war beim Hessischen Rundfunk für ein kurzes Gespräch da und jetzt dann beim Bayerischen Rundfunk und freue mich natürlich über jedes Gespräch, auch mit der Presse. Und ich freue mich natürlich jetzt auch sehr, wenn dann der Frühling kommt und die Pflanzzeit wieder angeht, dass man da dann tolle Sachen pflanzt. Am 25. April ist der Tag des Baumes in Deutschland und da werden wir vermutlich auch dann wieder eine Pflanzaktion machen und vielleicht auch mit der Ministerin, der Landwirtschaftsministerin Klöckner in Berlin, genau, sie ist die Schirmherrin der Stiftung, genau, da hoffen wir auf einen Termin.
Aber das ist dann auch bundesweit, das heißt, du reist dann
ja,
auch?
Genau, das war ja, Entschuldigung. Es ist bundesweit und ich komme natürlich ziemlich aus dem Süden, bin aber ganz im ganzen Bundesgebiet unterwegs und freue mich da auf die Termine. Bisher waren tatsächlich die meisten Königinnen aus Nord- und Mitteldeutschland, einfach weil das auch Göttingen ist ja die Försterproduktionsstätte schlechthin. Und ja gut, die Königin Feldahorn, die kam tatsächlich auch aus, also sie hat in Freising studiert, also bei München.
Genau, du kannst dann das Amt parallel zu deinen anderen Aktivitäten oder jetzt ausüben, oder?
Genau, ja, also es funktioniert recht gut. Ich habe ja jetzt im Studium auch hauptsächlich, also nur Online-Kurse tatsächlich. Und es lässt sich recht gut verbinden. Ich bin auch in einem Planungsbüro jetzt tätig, 2 Tage die Woche, aber das hält sich jetzt auch, also die Waage. Ich komme noch zurecht und bin auf die Prüfungsphase gespannt und wie das dann abläuft. Ja, der Stress wächst, aber noch nicht ins Unermessliche.
Super. Also wir sind auf jeden Fall, werden wir das weiter verfolgen, wie sich der, ja, auch was ich toll finde, ist einfach dieser Bruch, dass wir einen Baum haben mit dem Ilex, der ja wirklich sich so ein bisschen sperrig anfühlt und im wahrsten Wortsinn. Das ist eben nicht eine romantische Linde oder so, sondern es ist mal einer, der im Untergrund arbeitet und wirkt. Ist das vielleicht auch so eine zentrale Botschaft, die du mitgeben möchtest?
Ja, also ist auf jeden Fall so, es geht ja nicht nur, es geht im Wald ja nicht nur um den Brotbaum. Also es ist ja auch überhaupt die Frage, der Brotbaum ist ja die Fichte oder die Kiefer, unter Umständen auch die Buche, wobei die ja für als Bauholz relativ unbeliebt ist. Und aber dass man da einfach drüber hinausgeht und nicht nur sagt, was ist denn unser Brot, sondern was ist der Aufstrich, sage ich mal. Weil der Aufstrich ist ja das, was uns schmeckt. Ne? Und der Ilex ist natürlich jetzt ja nicht nur für die forstliche Branche interessant, sondern auch im Gartenbau, da wo ich ja, also in der, ich sag mal, in der häuslichen Pflanzenverwendung sehr interessant. Und insofern passe ich da mit meiner Berufswahl auch noch sehr gut zu diesem Baum. Ja, also ich würde jetzt schon ins nächste, den nächsten Punkt, den habe ich mir aufgeschrieben, der echt schön ist. Der Ilex ist ja als Immergrüner auch ein bisschen, also Hecken geeignet, je nach Standort natürlich. Und da kommen wir dann natürlich auch schon in den Hausgarten und was man da so alles machen kann. Und eine Hecke ist ja, man sagt immer Hecken, gut für die Ökologie, aber es kommt eben sehr stark darauf an, was ich denn für eine Hecke verwende. Und unser Feindbild in der Landschaftsarchitektur ist die Thuja-Hecke, die sicher, die ja auch allgemein nicht mehr so hoch angesehen wird. Da denke ich mir, ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Ilex dann einen tollen Ersatz macht. Er ist sicher nicht die beste Heckenart, ökologisch tatsächlich auch nicht. Also er ist wunderschön. Aber tatsächlich gibt es da auch noch interessantere Heckenarten. Die Kornellkirsche zum Beispiel oder man sagt auch gelber Hartriegel, die da tatsächlich mein absoluter Favorit ist. Und auch noch interessant, der Ilex, den gibt es natürlich gerade für die Gärten auch in verschiedenen Sorten. Und da habe ich letztens jetzt erst mit einem Herrn gesprochen vom Deutschen Baumschulverband und da ging es eben darum, also Forstbaumschulverband, und da haben wir davon gesprochen, von der genetischen Vielfalt, die natürlich als Teil der Biodiversität eine enorm große Rolle spielt, und der Ilex als Sorte ist da natürlich wesentlich schlechter als eine Nicht-Sorte von Ilex. Also man kann ja Ilex als, das klingt verwirrend, aber man kann Ilex natürlich als Sorte kaufen. Da gibt es zum Beispiel die Sorte Rubicaulis aurea. Die hat einen roten Trieb und so gelb panaschierte Blätter. Und damit kann man eine Hecke pflanzen. Gar kein Problem. Dann habe ich aber einen Klon. Das heißt, diese Pflanze würde vermehrt über Stecklinge. Wenn ich jetzt aber Pflanzen nehme, die über Samen vermehrt worden sind, dann habe ich eine viel größere genetische Vielfalt in dieser Hecke aus einer Pflanze. Also man darf das, es hört sich für einen Garten banal an, ist aber landschaftlich und forstwirtschaftlich sowieso von ganz enormem Wert, dass man nicht nur einen Klon hat, weil die sehr viel schädlingsanfälliger sind. Und wenn ein Schädling oder ein Krankheitserreger auf da Gefallen dran findet, dann macht er die ganze Population kaputt mit relativ einfach, weil die Abwehrkräfte einfach identisch sind. Wenn ich jetzt aber einen Wald, sag ich mal, aus nur einem Baum habe, aber diese Bäume verschiedene genetische Eigenschaften haben, also Fichten zum Beispiel, verschiedene Fichten, dann ist es schon stabiler, als wenn ich nur Klone habe. Hört sich banal an, aber ich glaube, auch in unseren Gärten ist es sehr wichtig, auf diese Dinge zu achten, wenn man mal bedenkt, dass die Gartenfläche in Deutschland der Fläche von Naturschutzgebieten in Deutschland entspricht.
Ja, und vor allem, da hat jeder seine Wirkmächtigkeit und kann ja was tun. Oft möchten Menschen ja auch was Wohlmeinendes machen, aber machen es dann trotzdem verkehrt.
Ja, es ist einfach ein sehr schwieriges Thema und ich verstehe Sie auch vollkommen. Es kann sich nicht jeder Mensch mit jedem Thema beschäftigen und man muss sich dann darauf verlassen, dass ein anderer mir da jetzt den richtigen Tipp gibt. Das ist einfach nicht ganz so leicht und ich verstehe es auch, wenn man sagt, der Landschafts- und Gartenbau, der muss ja auch Geld verdienen und wenn man da dann sagt, ja, diese Pflanze, die blüht und die ist gut für die Bienen, dann scheint es als Argument, ist es ja korrekt. Man muss da immer noch einen Schritt weiter denken vielleicht und sagen, ja, vielleicht ist es jetzt aber nicht nur die Blüte, die wichtig ist, sondern eben auch das Laub und das Holz an sich, ein bisschen Totholz, und dass man da nicht zu oberflächlich, sage ich mal, rangeht.
Also das wäre auch so dein Tipp oder dein Appell an unsere Hörerschaft, dass man die Artenvielfalt zulässt, oder?
Genau. Man kann auch sagen, nicht nur Artenvielfalt, sondern auch Strukturvielfalt. Mhm. Und da ist natürlich auch wieder der Ilex ein tolles Beispiel dafür, weil man ist so eine Blühwiese, ist ja eine tolle Sache. Sie blüht, man sieht, wie alles summt, aber wenn sie dann wieder gemäht wird und wenn es nur einmal im Jahr ist, dann ist da schon wieder, also viel zunichte gemacht, wenn nicht nebendran eine Struktur ist, die als Lebensraum, als Brutstätte dienen kann. Also man muss immer die Verbindung sehen zwischen Nahrungsplatz und Brutplatz und die Ausgeglichenheit. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass sich landschaftlich das menschliche Auge erfreut sich ja tatsächlich auch dran an dieser Strukturvielfalt. Man kann an diesem Prinzip tolle Gestaltungen machen und sich auch wohlfühlen einfach. Und nicht nur, es ist immer eine schwierige Sache. Der Mensch als solcher ist ja ein Wesen von Kultur. Man kämpft ja immer gegen die Natur. Wenn man sagt, okay, ich nehme mich jetzt mal zurück und lasse die Brennnesseln wachsen, dann macht es natürlich, wir haben auch so einen Fleck. Und dann wirkt es natürlich und das ist auch gut so, aber man muss das, um mehr Akzeptanz zu schaffen, ist es immer toll, wenn man das in einem Kulturrahmen hat. Also im Prinzip, ich mache ein Eck mit Brennnesseln, ich mache ein Totholzeck und dann mache ich da einen Spalierbaum, weil der Spalier der Inbegriff der Kultur ist. Also diese Verbindung zwischen Natur belassen, Natur zulassen und der Kontrast zur Kultur, das gibt dann oft einen wunderbaren Anblick, der dann auch alle Menschen, sage ich mal, überzeugt und erfreut.
Großartig, das ist schon fast ein Schlusswort, aber du kannst uns nicht verlassen, bevor wir nicht erfahren haben, was der Baumkönig des Jahres 21 für ein Lieblingskraut hat.
Lieblingskraut, das ist tatsächlich eine schwierige Sache. Das ist so eine schwierige Frage, wie was der Lieblingsbaum ist. Ich bin tatsächlich auch ein richtiger Gartenfreund, auch was Kraut und Gemüse und all dieses angeht. Es gibt den Üsop. Ich weiß nicht, wie bekannt der ist, aber er wächst wunderbar, blüht wunderschön blau und ist komplett robust. Also der ist eine grandiose Pflanze und ich glaube, der gehört mit zu meinen Lieblingsgewürzpflanzen, ja.
Toll, dass du sagst, ja, der ist oft vergessen, aber auch eine fantastisch aussehende Pflanze mit einem irren Aroma, ja. Ja. Finde ich auch. Habe ich tatsächlich sogar im Garten. Und ich erfreue mich auch sehr an ihm. Ja, toll. Wahnsinniger, guter Tipp. Danke. Zuletzt, wo und wie können wir dich erleben? Also indem wir jetzt Augen und Ohren auf allen Medienkanälen scheinbar offen halten oder eben auf den 25.04. hinfiebern, weil du da einen Baum pflanzt. Also du pflanzt dann mit der Frau Klöckner einen Ilex, oder?
Ja, also es gibt da den Tempelwald in der Nähe von Berlin, also schon ein bisschen unterhalb von Potsdam. Da gibt es eben diesen Herrentempel und der pflanzt jetzt seit ein paar Jahren schon den Baum des Jahres immer wieder. Überhaupt eine tolle Idee, wenn man einfach immer den Baum des Jahres pflanzt, da bekommt man dann auf einmal eine richtig tolle Sammlung zusammen. Und genau, da werden wir den pflanzen und mit ein bisschen Presse oder wie auch immer. Aber wir haben natürlich auch Internetauftritt, einmal über die Homepage natürlich von Baum des Jahres und über unsere Auftritte in Instagram und Facebook, wo wir immer wieder schöne Bilder und kleine Videos posten, um ein bisschen Informationen zu streuen und ein bisschen einfach schöne Ideen genau mitzuteilen.
Prima, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und tatsächlich aus meiner Heimat auf der A4 gibt es auch einen Autobahnstreifen, wo du an den verschiedenen Bäumen des Jahres vorbeifährst.
Ach, das ist ja eine,
also ein zwischen Köln und Düren, soweit ich mich erinnere. Aber ja, tatsächlich ist das auch ganz spannend, weil die auch beschildert sind und dem vorbeifahrenden Autofahrer eigentlich die ganze Bandbreite der Natur nochmal so im Vorbeirauschen klar macht.
Ja, wunderbar.
Also, lieber Nikolaus, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Wir verlinken alles, was du uns zu sagen hast, in unseren Shownotes nochmal. Freuen uns auch nochmal auf deinen Steckbrief, den ihr alle nachlesen könnt unter wildvibeweb.de, und wünschen dir ein ganz tolles Jahr mit Wachsen und Gedeihen und hoffentlich echten Begegnungen und auch fantastischem Wachstum für den Ilex. Danke.
Ja, vielen Dank auch dir und natürlich auch dir eine gute Zeit und auch allen Zuhörern natürlich ein Jahr voller Wachstum und Blüte.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Melanie und Mo von Wild Vibe Web, Kräuterkundiges für die Sinne.